Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sexologie, Wissen, Macht, Lust. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Melina und mit mir, mit der Anmut einer Elbin, die liebe Caro. Oh. Wir haben gestern Abend beide Herr der Ringe geschaut, also jede bei sich zu Hause. Habe ich gedacht, als Einstiegsfrage, könnte ich mal neugierig nachhaken, was ist denn dein Lieblingscharakter bei Herr der Ringe?
Das ist im Fall, also wie viel Zeit haben wir? Welches gibt ein Special Folk?
Nein, wir haben keine Zeit.
Also früher war meine Obsession mit dem Frodo sehr gross.
Oh.
Und jetzt mittlerweile hat es sich recht geschiftet zum Aragorn.
Warum wohl?
Ich kann mir das nicht erklären.
Ich kann es mir auch nicht erklären. Weil er so eine zentrale Rolle spielt natürlich.
Ja, einfach weil er halt Isildurs Erbe ist. Ich meine, das ist recht anziehend.
Es ist so. Caro steht also auf Macht. Du kleine Princess, du. Heute sprechen wir aber nicht über Hobbits und Orks, sondern über ein Thema, das tatsächlich die Hälfte aller Menschen auf dieser Welt direkt betrifft. Aber über ein Thema, über das sehr, sehr wenig gesprochen wird. Es geht um die Wechseljahre. Weltweit gibt es immer mehr Frauen über 50. In diesem Jahr, also 2025, sollen es über 1 Milliarde sein. Und trotzdem wird super wenig darüber gesprochen. Und oft wissen Frauen auch wenig darüber, was auf sie zukommt, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Deshalb wollen wir heute aufklären, entmystifizieren und Frauen sowie alle PartnerInnen, Kinder, FreundInnen und ArbeitskollegInnen mit einbeziehen. Denn auch ihr seid wichtig auf diesem Weg. Auch in dieser Folge sprechen wir von Frauen und meinen damit alle Menschen mit Gebärmutter. Jetzt gibt's ja sehr viele Mythen über die Wechseljahre. Caro, welche ersten Gedanken oder sogar Mythen kommen dir bei dem Thema zuerst?
Ich finde, jetzt so ein Klischee, wo immer wieder kommt oder so eine boshafte Aussage ist, dass man einfach eintröchnet.
Ja, wo denn?
Vor allem vaginal, aber wahrscheinlich ist so, also ich habe auch schon mega fiesen Spruch mal gehört, dass man einfach von der Traube zur Rosine wird, also dass so ein ganz körperliches Eintröchnen und faltig werden ist.
Das Schöne bei Rosinen ist ja, dass sie sehr süß sind, lange haltbar, vielseitig einsetzbar, oder?
Aber die meisten hassen sie und halten sie für Schoki.
Hasenkacki.
Küngelkacki. Ja, aber deswegen, deine Metapher verhält nicht so ganz.
Na gut. Also, mir ist auch ein Mythos immer wieder entgegengesprungen, der da lautet: Wechseljahre bedeuten das Ende der Attraktivität. Also du wirst von der saftigen Traube zur Rosine.
Mhm. Plus Ende von der Weiblichkeit.
Oh. Mhm. Oder? Ja. Oder dass Sexualität keine Rolle mehr spielt bei Frauen in und nach den Wechseljahren. Mhm. Mhm. Was sagst du zu den ganzen Mythen?
Hey, ich finde es mega problematisch, weil das ja auch bedeutet, dass man als Frau dann dem Ganzen sehr unbehaglich entgegenschaut und wirklich denkt so, okay, wenn die Jahre kommen, dann kann ich eigentlich das Leben vergessen und abschreiben. Also man geht schon mit so dem Mindset dort rein, da kommt jetzt nur Scheiße auf mich zu. Und es hat nichts Positives. Es ist überhaupt nicht ressourcenorientiert oder eben so, was kann ich adaptieren, neu lernen, überschreiben, was auch immer, sondern es ist so der Fokus, es ist wirklich die Veränderung, die kommt, die ja stattfindet, das ist Fakt, dass das nur negativ aufgeladen ist. Und das finde ich so schade.
Stimmt dir zu. Also müsste ja wirklich, wie bei so vielen Themen, die Brille sein. Wie kann ich neugierig in eine neue Lebensphase reingehen? Und und Partners in Crime finden, die mich dabei unterstützen, Informationen finden. Mhm. Ja, so dass ich als Frau da selbstbestimmt rein und durchgehen kann und nicht das Gefühl habe, es passiert mit mir, sondern ich habe da auch einen Anteil der Gestaltung, der Gestaltungsmöglichkeiten.
Ja, ja.
Du hast es ja gerade schon richtig gesagt, die Wechseljahre sind eine Zeit voller Veränderungen, sei es körperlich, emotional, sozial, sexuell natürlich und. Und die meisten Frauen erleben ihre Menopause um das 50. Lebensjahr herum. Früher war das interessanterweise überhaupt kein Thema, weil die Lebenserwartung noch so niedrig war. Heute werden aber Frauen in der Schweiz im Schnitt 85 Jahre alt. Das bedeutet, fast jede Frau durchläuft die Wechseljahre. Und deshalb finde ich, ist es allerhöchste Zeit, auch offen darüber zu sprechen.
Deswegen ist es so krass, weißt du, wenn man sich das vorstellt, dass man das gar nicht gewusst hat, dass das passiert, weißt du, im Verlauf vom Leben von einer Frau. Ja. Oder vielleicht so die paar wenigen, die irgendwie so alt geworden sind, haben dann auch gar nicht gewusst, was passiert hier mit mir, was ist das, dass man das auch gar nicht hätte untersuchen können.
Ja, richtig.
Crazy.
Was denkst du denn, sind die Gründe, weshalb so wenig Frauen über ihre Wechseljahre oder ihre Erfahrungen damit sprechen?
Ja, ich glaube, dass das aber wirklich viel mit den Mythen, Klischees und dem gesellschaftlichen Diskurs zu tun hat, dass das so schambehaftet ist. Oder dass, wenn man nicht darüber redet, dann hat man es auch nicht, dann durchläuft man das auch nicht. Und ja, dass das so das Gefühl rum ist, das ist etwas, was ich mit mir selber ausmachen muss. Ich muss schauen, dass mein Umfeld möglichst wenig von dem mitbekommt und dass ich weiterhin so das Image aufrechterhalten kann von mir. Und wenn ich jetzt würde sagen, hey, ich bin in den Wechseljahr oder die sind bei mir schon durch, dass das etwas ändern könnte an dem Bild, das die Leute von mir haben.
Ja.
Und deswegen, ich finde es auch so mega spannend zu sehen, dass jetzt gerade in Hollywood, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, immer wie mehr Schauspielerinnen das ganz, ganz offen thematisieren und darüber reden und sogar in ihren Acceptance-Speeches irgendwie von ihren Hitzewalligen reden und. Das finde ich ein mega positives Zeichen so zur Enttabuisierung.
Ich finde es auch so wichtig, dass gerade Menschen mit einer großen Reichweite solche Statements setzen, weil, wie du sagst, es geht nicht darum, ein Image aufrechtzuerhalten. Es ist bei vielen Dingen im Leben so, ja. Das Leben ist Veränderung. Und warum dürfen Frauen oder können Frauen nicht offen über ihre Veränderungen sprechen? Und ich persönlich glaube, dass es auch sehr viel damit zu tun hat, dass ja Frauen über Jahrtausende hinweg durch ihre Fruchtbarkeit definiert wurden. Und sobald diese endet, und weil das jemand mitkriegt, geht der Wert zu wertlos. Also eine Frau, die nicht mehr fruchtbar ist, wird als weniger wertvoll bezeichnet. Und diese Denkmuster, obwohl heute das wahrscheinlich niemand so zugeben würde, aber sind immer noch in unserer Gesellschaft verankert. Und auch wenn man sich anguckt, mal aus wirtschaftlicher Sicht, sind die Wechseljahre jetzt in unserem patriarchalen System, das vom Kapitalismus geprägt ist, eher wenig interessant. Im Gegenteil, es halten sich, wie du sie auch schon genannt hast, diese fiesen Vorurteile und Tabus, während jetzt junge Frauen sehr oft mit Wärme und Fürsorge und Leistung, und na, die haben doch alles im Griff, assoziiert werden, gelten Frauen in den Wechseljahren plötzlich als launisch, nicht leistungsfähig, unbequem.
Ja, mega. Und das hat ja wiederum viel mit dem Bild von Weiblichkeit zu tun. Oder dass man plötzlich ihnen auch so, ich nenne es jetzt mal weibliche Attribute, auch noch wie abspricht. Aber gibt so die Wärme und das Caring, das Fürsorgliche, das ich schaue zu meinen Mitmenschen. Und so die gesunde Portion Egoismus, die ja auch Teil ist von den Wechseljahren, über das werden wir auch noch reden, wo wegen der hormonellen Umstellung, dass die dann wiederum negativ ausgelegt wird. Und eben wie so, du verlierst jetzt noch das, was dich ausmacht als Frau.
Ja, und da möchte ich ein riesen Ausrufezeichen hinsetzen, weil es gibt so viele Frauen, die sagen, erst durch die Wechseljahre habe ich endlich mal ein Gefühl dafür bekommen, wer ich bin und was ich will und sage das auch. Ich traue mich, das zu sagen. Hier schon der Spoiler, das liegt daran, dass die Frauen einfach nicht mehr östrogengeschwemmt sind. Mhm. Wenn Frauen noch ihrem Menstruationszyklus unterliegen, dann also sind wir ja je nach Phase komplett hormonüberflutet. Und vor allem Östrogen sorgt dafür, dass wir uns um alle immer kümmern wollen und das Nestchen für alle bauen und Verantwortung übernehmen. Und wir sind doch so lieb. Und dann sind alle erstaunt, wenn in den Wechseljahren die Frauen dann plötzlich mal auf den Tisch hauen und sagen, nee, mach ich nicht, will ich nicht. Und dieser Shift, sich das zu trauen und zu merken, das ist ja recht nice, wenn ich das tue, beschreiben Frauen als sehr, sehr befreiend. Und das, finde ich, sollte mehr auch Anerkennung finden, weil es, wenn wir auf die psychologische Ebene wechseln, bedeutet es einfach nur, dass du selbst sein kannst und dich nicht verstellen musst oder eben irgendeinem Image nacheifern musst.
Ich liebe deine Östrogenstimmen.
Wird direkt ganz weich.
Aber
stell dir jetzt mal so einen Ork vor, der so spricht.
Ja.
Östrogen. Nestbauer. Gibt es überhaupt Ork-Frauen? Ich habe noch nie welche gesehen.
Ich glaube aber nicht, ne.
Wobei, es wird ja nicht indiziert, es gibt keinen Indikator dafür.
Die werden ja gezüchtet, oder?
Genau.
Die werden ja nicht geboren.
Ja, aber die wirken, die haben ja eher männliche Attribute, oder?
Ja, natürlich.
Oder widersprichst du mir da?
Nee.
Lass uns doch mal angucken, was genau wir meinen, wenn wir über Wechseljahre sprechen. Also ich versuche jetzt so ein bisschen sexologisch auch eine kleine Bildungseinheit zu machen.
Super.
Also, die Wechseljahre sind eine ganz natürliche Komponente im Leben jeder Frau. Sie verläuft in der Regel in drei Phasen, der Prämenopause, der Perimenopause und der Postmenopause. Der Begriff Menopause, alleingestellt, an sich beschreibt eigentlich nur den Zeitpunkt der allerletzten Monatsblutung. Von Wechseljahren spricht man aber, weil es eben ein längerer Übergang in einen neuen, anhaltenden Zustand ist, mit verschiedenen Phasen. Also wie gesagt, zuerst haben wir die Prämenopause. Die setzt übrigens, Öhrchen gespitzt, schon ab Mitte, Ende 30 oder Anfang 40 ein.
Ich sehe, wie du mich anschaust, gell? Ich sehe es.
Nicht wir. Doch, wir, Caro, wir.
Hallo.
Hallo. Was da passiert, ist vor allem, dass sich der Zyklus verändert. Also der kann unregelmäßiger werden oder die Blutungen können stärker werden. Und was hier sehr interessant ist, was ich auch viel gelesen habe, ist, dass Frauen Mitte, Ende 30 von Arzt zu Arzt rennen, weil sie zum Beispiel Schlafstörungen haben. Oder merken, oh, ich bin total gestresst, ich bin müde. Ich habe plötzlich zugenommen am Bauch. Ich habe komische Stimmungsschwankungen. Und dann werden irgendwelche Belastungs-EKGs gemacht oder irgendwelche sonstigen Tests. Und keiner kommt auf die Idee, das könnte vielleicht die Prämenopause sein. Und dass dein Körper anfängt, langsam die Hormone umzustellen und dass ein ganz anderes Treatment eigentlich richtig wäre, statt zu einem Belastungs-EKG zu gehen.
Ich habe das auch mal gelesen hinsichtlich Gelenkschmerzen, dass das auch so ein typisches Zeichen ist in dieser Phase und dass dann eben auch so Arthrose diagnostiziert wird oder zumindest ein Verdacht vorliegt und so und dass das eigentlich eben auch mit der hormonellen Umstellung zu tun hat.
Also wir wollen jetzt hier nichts pathologisieren, aber falls ihr Symptome habt, bei denen ihr euch nicht erklären könnt, woher die kommen, sprecht doch mit eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen auch mal darüber, ob das möglicherweise die Vorboten der Menopause sein können. Nach der Prämenopause folgt die Perimenopause. Das sind häufig einige Jahre. Das ist jetzt die eigentliche Übergangsphase. Hier spüren viele Frauen die ersten auffallenden klassischen Symptome, die man auch kennt, wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen oder Schlafprobleme. Im Durchschnitt findet die Perimenopause zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr statt. Auch das kann aber sehr stark variieren, also nicht an diese Zeitspanne unbedingt halten. Und eben weil es starke hormonelle Veränderungen gibt, die erkläre ich gleich noch, werden im Körper sehr viele Prozesse beeinflusst, die ganz, ganz lange, ganz, ganz automatisch in der einen Weise liefen. Und jetzt verändern die sich aber. Und das beeinflusst das Wohlbefinden einer Frau. Mhm. Wenn man plötzlich merkt, hoppla, das war doch immer easy und jetzt kann ich das nicht mehr und jetzt muss ich hier und jetzt.
Was könnte das Sie zum Beispiel?
Also gerade was so die Stimmungsschwankungen angeht, berichten viele, dass sie so Gedanken haben in die Richtung, aber so bin ich doch eigentlich gar nicht. Wieso bin ich jetzt so gereizt? Habe ich doch immer so gut weggesteckt. Und plötzlich fucken einen Dinge ab, über die man vielleicht vor Jahren noch hinweggesehen hat. Oder beim Schlafen.
So, wenn der Partner schnauft.
Genau. Kannst du nur so laut atmen nachts?
Ja.
Ja, und dann nach der Menopause, also der letzten Periode, wenn die mindestens ein Jahr ausgeblieben ist, dann beginnt die sogenannte Postmenopause. Dann pendeln sich häufig die Hormone auf ein neues Niveau ein. Aber viele der Symptome können bleiben. Also wir sprechen wirklich von einer neuen Phase, die anhaltend ist. Wichtig anzumerken ist, dass nicht jede Frau die Wechseljahre gleich erlebt. Laut aktuellen Studien in unseren Breitengraden jetzt hat so ein Drittel starke Beschwerden, ein Drittel mäßige und viele bemerken zwar Veränderungen, fühlen sich aber nicht stark eingeschränkt und deshalb wird es nicht als Beschwerdengruppe aufgenommen.
Also ein Drittel.
Genau. Jetzt gibt es in manchen Fachzeitschriften Behauptungen, dass ein Drittel keine Beschwerden hat.
Ja, das.
Was sind deine Gedanken dazu?
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also schon nur, wenn ich schon nur mein Umfeld anschaue, Menschen, die schon nach dem Wechseljahr sind und das so rückblickend dann auch können reflektieren, da haben alle irgendwelche Beschwerden gehabt. Und was ich mich auch daran erinnere, ist die Gynäkologin, die zu uns ins Studium gekommen ist, ins Sexologiestudium, die dann auch gesagt hat, hey, also jede Frau hat irgendeine Form von Beschwerden. Die Frage ist halt auch, tut es uns den Wechseljahr zuordnen oder nicht? Aber eigentlich ist so immer ja, die Aufgabe von der Gynäkologin, dort halt wirklich die Bandbreite an möglichen Beschwerden auch aufzuzeigen und dann auch mit der Frau zu schauen, hey, wie, wo kann man die unterstützen? Und wo fühlst du dich jetzt gerade eingeschränkt? Wo hast du Herausforderungen? Aber ja, ich habe einfach das Gefühl, dort bei diesem Drittel fehlt wahrscheinlich vielleicht eine gewisse Körperwahrnehmung oder vielleicht auch eben eine gewisse, also das Wissen, hey, das könnte mit dem zusammenhängen.
Ja, stimme dir zu. Und dann gibt es auch Studien so zu kulturellen Unterschieden. Mhm. Und in einer wird beschrieben, dass beispielsweise schwarze und Latina Frauen anscheinend häufiger von Wechseljahrsbeschwerden betroffen sind. Aber man vermutet, dass es nicht auf biologische Unterschiede zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf soziale Faktoren wie einen eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung oder eben kulturell bedingte Unterschiede im Umgang mit den Beschwerden.
Das glaube ich absolut. Also schon der Zugang zu sexueller Bildung, wo ich eben das auch würde zuzählen, also rein wissen, was ist in meinem Körper, was geht ab,
ja.
Was für Veränderungen, wie kann ich da mehr Unterstützung holen, wo, dass du dich dann deine Veränderung auch viel mehr ausgeliefert fühlst. Also das, was du am Anfang gesagt hast, weißt du, je mehr du auch weißt, hey, bei diesen Beschwerden hilft das. Oder hier kann ich mir die Unterstützung holen. Hier gibt es das Medikament, das Präparat, das Schäl, was es auch immer ist. Wenn du das nicht hast, dann fühlst du dich viel ausgelieferter. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch die Sensation von dem, was du erlebst, auch viel, viel krasser wahrnehmbar.
Mhm. Stimme dir zu.
Oder so Selbstwirksamkeit macht ja schon auch sehr viel mit einem, wie man einer Situation begegnet.
Mhm. Ja, dann würde ich jetzt noch kurz was dazu erzählen, was eigentlich hormonell passiert. Mhm. Dass wir das auch verstanden haben.
In deiner Östrogenstimme bitte.
Ich probiere es mal. Nee, das ist doch viel zu nervig. Also wie schon angeteasert, beginnen die hormonellen Veränderungen meist schon ab Mitte, Ende 30 und sind erstmal schleichend. die Eierstöcke gehen ja irgendwann mal in den wohlverdienten Ruhestand, aber nicht ohne vorher noch mal so richtig aufzudrehen. Also bevor die ihre Arbeit einstellen, legen sie sich oft noch mal richtig ins Zeugs. Was übrigens auch ein Grund dafür ist, dass ältere, in Anführungszeichen, Mütter häufiger Zwillinge bekommen, weil eben zwei Eizellen gleichzeitig springen.
Mhm.
Mit der Zeit werden die Abstände zwischen den Eisprüngen größer, bis sie schließlich ganz aufhören. Zgumpe, gell?
Zgumpe, ja.
Zgumpe. Das wiederum bedeutet auch, dass immer weniger Östrogen und Progesteron produziert wird. Das sind die zwei Hormone, die nicht nur für den Menstruationszyklus, sondern eben auch für sehr viele andere Körperfunktionen eine wichtige Rolle spielen. Der Rückgang von Östrogen und Progesteron bringt nämlich viele verschiedene Veränderungen mit sich. Schauen wir zuerst mal das Östrogen an.
Mhm.
Das Östrogen sorgt eigentlich für die Gesundheit der Schleimhäute, Hautelastizität, Knochendichte und Herz-Kreislauf-System. Wenn jetzt der Östrogenspiegel aber sinkt, können Symptome wie eben Hitzewallung, Schlafstörungen, vaginale Trockenheit und eine veränderte Fettverteilung auftreten, vor allem am Bauch. Deshalb berichten viele Frauen in den Wechseljahren, dass sie plötzlich, obwohl sie es nie hatten, Bauchfett bekommen. Also die Beine werden ein bisschen schmäler und dafür der Bauch ein bisschen wohliger.
Mhm. Ja, so die Birrenform nimmt ja so ein bisschen ab, oder? Die,
genau.
Die meisten Frauen haben ja dort eher so die Fettverteilung, ja. Hüfte und Hintern.
Poppes.
Und dann wandert es quasi rauf. Und es wird öpfeliger.
Genau. Aber eben auch das Risiko für Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt durch den Rückgang von Östrogen.
Mhm.
Dann haben wir unser Progesteron. Progesteron reguliert normalerweise die Gebärmutterschleimhaut und wirkt beruhigend auf das Nervensystem. Es wird ja von der Sheila Delis, die Gynäkologin, so als Chill-Out-Hormon bezeichnet. Also wer viel Progesteron hat in der Phase, kann gut chillen, kann sich gut entspannen. Wenn jetzt das weniger wird, kann das eben zu Stimmungsschwankungen führen. Und oder Schlafproblemen. Und Frauen berichten auch, dass sie ein eher unruhigeres Körpergefühl haben. Also all das wird jetzt mit Progesteron in Verbindung gebracht.
Mhm.
Und dann als drittes und letztes, was ich noch mitgebracht habe, ist natürlich Testosteron. Das ist zwar in geringerer Menge bei Frauen vorhanden, spielt aber eine wichtige Rolle für Energie, Lustempfinden und Muskelkraft. Da die Hormonimbalance insgesamt aus dem Gleichgewicht gerät, kann eben auch das sexuelle Verlangen beeinflusst werden.
Mhm.
So, jetzt sind wir plötzlich leer.
Sheila Delis, wo du ja jetzt auch schon gebracht hast, hat es doch in ihrem Buch irgendwie auch verglichen mit den drei Engel für Charlie.
Genau.
Und das ist mir eben so mega geblieben, wo ich den Film so toll angefangen habe, als ich dann Teenie war. Und ich habe mich immer so mega identifiziert mit der Drew Barrymore. Und man mir auch gesagt hat, ich sehe ein bisschen aus wie Drew Barrymore.
Oh.
Und sie ist aber zu Östrogen.
Also Entschuldigung, was ist jetzt das für eine Östrogenstimme?
Ja, es ist einfach
eine
so.
Eine klagende.
Nein, also Cameron Diaz wird ja mit dem Progesteron verglichen und Lucy Liu mit dem Testosteron.
Genau.
Und Drew Barrymore ist vor allem zu Östrogen, weil sie immer wieder an die falschen Typen geraten, weil sie so sehr fürsorglich ist und sehr, dass es allen gut geht und so.
Es ist aber auch die, die am weiblichsten aussieht, die schönsten Kurven hat, die wohligsten Rundungen.
Das stimmt.
Die prollsten Lippen.
Okay, mit Drew Barrymore. Und du bist Cameron Diaz, nicht nur wegen der Blonde.
Mehr so das Surfer-Babe.
Mhm, genau. Auch vom See her, finde ich, bist du schon ein bisschen Progesteron.
Während sich jetzt also der Körper hormonell umstellt, heißt das nicht automatisch, dass Lust und Intimität verschwinden. Vielmehr braucht es, wir haben es auch schon angesprochen, eine neue Herangehensweise oder ein anderes Tempo oder neuen Mut, um neue Formen von Nähe zu entdecken. Wir wissen ja jetzt, mit Absinken des Östrogenspiegels werden Vulva und Vagina trockener. Die Haut dünner, die Schleimhäute empfindlicher und all das kann eben penetrativen Sex sehr, sehr unangenehm machen. Also viele Frauen haben Beschwerden wie Trockenheit oder Lustlosigkeit, aber die sprechen nicht darüber, weil sie oft denken, das sei jetzt halt normal. Oder man weiß gar nicht, dass es Möglichkeiten gibt, was dagegen zu tun oder dafür zu tun. Das ist vielleicht eine bessere Formulierung.
Ja.
Hast du einen direkten Tipp an dieser Stelle für Frauen, die sich einfach damit abfinden, dass es jetzt weh tut?
Macht's nicht. Es gibt so viele Hilfsmittel. Also es gibt zum Beispiel schon nur Östrogensalbe, wo man vaginal einführen, einstreichen kann, auch die Vulva, wo schon mal die Schleimhaut stärkt. Es gibt aber auch eben super gutes Gleitmittel, wo auch helfen kann, während dem Geschlechtsverkehr, dass man weniger Schmerzen hat. Und natürlich auch der Tipp, sich einfach viel mehr Zeit zu lassen. Weil es funktioniert noch alles. Also die Lubrikation, das Befeuchten der Vagina funktioniert, aber man braucht vielleicht einfach ein bisschen länger. Und da hilft einfach auch ganz viel Bewegung im Beckenraum, dass die Durchblutung gefördert werden kann. Also es gibt von natürlichen Mitteln bis zu so ein bisschen eben hormonell angereicherten Mitteln, je nachdem, was man will, gibt es alles. Also nicht damit abfinden, unbedingt nicht.
Und falls ihr euch unsicher seid, kommt doch gerne in eine sexologische Beratung oder sprecht euren Gyn direkt drauf an, was ihr machen könnt. Neben den körperlichen Aspekten spielen auch psychologische und soziale Faktoren eine große Rolle. Stress, Beziehungsprobleme oder laut Studien sogar das Fehlen eines Partners. All das wirkt sich oft stärker auf die Sexualität aus als hormonelle Veränderungen. Jetzt gibt es ja keine feste Regel, wie oft man in welchem Alter Sex haben sollte. Wichtig ist, das zu tun, was sich richtig anfühlt und mit der Veränderung mitzugehen und immer wieder neugierig und, wie auch gesagt, mutig sein, zu probieren, was tut denn gerade gut, auch wenn das Verlangen nachlässt. Man kann es helfen, sich bewusst zu machen, warum ist das eigentlich so und wird das jetzt eigentlich gerade als Problem empfunden oder nicht? Es ist ja auch so, dass viele sagen, ein erfülltes Liebesleben ist jetzt nicht nur Piff, also Geschlechtsverkehr.
Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt.
Also Penis in Vagina für die, die uns noch nicht so lange zuhören. Sondern es bedeutet auch Nähe und Zärtlichkeit, Intimität in all den Facetten. Oft verändert sich nämlich weniger die Lust auf Intimität in den Wechseljahren, sondern die Art, wie sie gelebt wird. Also der Fokus verschiebt sich weg vom leistungsorientierten Sex hin zu mehr Zärtlichkeit, Berührung und eben andere Formen von Nähe. Und während das jetzt für viele Paare selbstverständlich passiert, ist es leider wissenschaftlich noch kaum untersucht. Also liebe KollegInnen, guck doch mal da rein. Wir brauchen dringend noch mehr Fakten.
Ich finde, da zeigt sich auch wiederum, dass Sexualität einfach ein Lernprozess ist, der das ganze Leben lang andauert und wo sehr viele Lernschritte immer wieder erfordert, sehr viel Adaptation. Was geht nicht mehr? Was geht immer noch? Was machen wir neu? Irgendwie, was könnte man noch ausprobieren? Also, dass man das wie mitnimmt auf die Reise und sich mit dem befasst und aktiv auseinandersetzt. Und dass es nicht einfach etwas ist, was einfach gegeben ist, was funktioniert und dann nicht mehr funktioniert, sondern eben, es ist eine Frage von der Integration.
Studien zeigen, dass Frauen, die sich in ihrer Partnerschaft sehr geborgen und wertgeschätzt fühlen, oft weniger Wechseljahrsbeschwerden haben, und dass diese tendenziell auch länger sexuell aktiv bleiben. Also viele Paare sind bis in ihre 60er Jahre intim und etwa ein Drittel bis 70 oder fast 80 Jahren.
Mega schön.
Ich glaube, es ist auch gut, solche Zahlen immer mal wieder zu droppen, um nicht zu denken, ja, ab dem und dem Alter hat man doch keinen Sex mehr.
Der alterslose Sex. Ja, finde ich auch, ist ja auch ein mega Stigma, wo man diesen Menschen auferlegt. Und was wir ja mal, das habe ich auch sehr spannend gefunden, auch diskutiert haben im Studium, wo wir so einen Film haben angeschaut, wo man ältere Menschen sieht beim Sex. Und dass sehr vielen die Reaktion war, oh jö.
Mm,
weißt du, dass man es auch so verniedlicht, oder? Weil es vielleicht nicht die Form von Sex ist, die man halt kennt aus irgendwelchen Pornos oder vielleicht noch vom eigenen Sex. Und dass das auch, ja, irgendwie so die Erotik wird wie abgesprochen.
Ja.
Und das finde ich auch, ist falsch, weil das ist, kann sich extrem erotisch anfühlen für die Leute. Das kann unglaublich intim sein. Da können auch Orgasmen stattfinden und sehr sinnliche Erlebnisse. Und ich finde, dass man das auch mal sieht. So, hey, Sex im Alter kann unglaublich erotisch sein. Und es ist nicht einfach voll. Nur, jö, süß, ja, die ja, Länge ja, sich ja, ein ja. bisschen an.
Total. Und ich glaube, also ich bin zu 1000% deiner Meinung. Was mich ein bisschen aufregt dabei ist, dass nicht logisch mitgedacht wird und warum es dann süß gemacht wird, ist, weil sich Menschen natürlich mit 80 viel langsamer und weniger beweglich verhalten, mhm. als jetzt Menschen mhm. Anfang 20. Und mhm. natürlich sieht dann Sex anders aus oder es ist auch rein anatomisch nur mhm. anders möglich. Aber ja, die Lust kann genauso sein, die mhm. Erotik kann genauso sein. Und ja, wir haben es jetzt gerade gehört aus den Studienergebnissen. Mhm. Es passiert, es ist da.
Mhm.
Sorry für das Kopfkino, dass er jetzt an Oma und Opa denkt, wie sie Sex haben, aber...
Aber lädt's inne.
The likelihood is there.
Ja.
Lasst es zu.
Gönn dir.
Und freut euch für sie.
Ja.
Ja, was manche Frauen auch als sehr positiv beschreiben beim Sex in und nach den Wechseljahren, ist, dass natürlich sehr befreiend ist, dass man nicht mehr ungewollt schwanger werden kann.
Ah ja.
Und ja. so dieses Selbstbewusstsein oder einen viel entspannteren Blick auf die eigenen Bedürfnisse.
Mhm.
Mhm. Man sagt ja jetzt neuerdings die Wahrheit. Man sagt ja jetzt neuerdings, was man wirklich will und nicht will.
Aber es ist doch auch so, dass so STIs und STDs gerade in dieser Altersgruppe recht zugenommen haben.
Magst du kurz erzählen, warum?
Ja, weil eben, das hat viel damit zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast. Oder? Man hat das Gefühl, ja, ich werde ja eh nicht schwanger. Also, wieso verhüten? Let's go. Und ja, dass es gibt aber immer noch Geschlechtskrankheiten und dann ist es egal, wie alt man ist.
Das ist so. Und Chlamydien sind keine Blumen.
Schön.
Was vermutest du denn, ist so das größte Problem in der Sexualität bei Paaren, wenn wir jetzt Couples angucken, bei der die Frau in und nach der Menopause ist?
Das größte Problem?
Mhm. Ist übrigens auch aus einer Studie. Ich erfinde es nicht.
Okay, du redest nicht aus eigener Erfahrung.
Noch nicht.
Das größte Problem, könnte ich mir vorstellen, ist fehlende Kommunikation.
Yes!
Wuhu!
Genau, 100 Punkte. Also Kommunikation und das größte Hindernis ist tatsächlich das Schweigen. Also wenn sich ein Partner zurückzieht oder unter Potenzproblemen leidet, dann bleibt es oft unausgesprochen.
Mhm.
Und Frauen können das natürlich dann so interpretieren, der hat jetzt keinen Bock mehr, der hat Desinteresse und es wird nicht nachgefragt.
Mhm.
Und deshalb ist so, so wichtig, offene Gespräche über Wünsche, Bedürfnisse und so weiter zu haben, um diese Missverständnisse zu vermeiden.
Mhm.
Und dann die Partnerschaft in egal welcher neuen Lebensphase zu stärken.
Mhm. Aber auch hier wird jetzt so das Thema Adaptation. Und Adaptation ist nur möglich, wenn man A, einerseits zu wissen hat, was passiert. Und B, man dann das auch kommuniziert in der Partnerschaft und man da neue Lösungen, neue Wege findet.
Mhm. Für alle Boss-Babes da draußen in den Wechseljahren möchten wir jetzt gerne noch ganz konkrete Strategien und Möglichkeiten aufzeigen, wie man denn sein Leben, sein Sex- und Beziehungsleben, seine Gesundheit ein bisschen genussvoller gestalten kann, um vor allem von den hormonell ausgelösten Beschwerden mehr Linderung zu bekommen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt's denn, Caro?
Also etwas, was man machen kann, ist sicher sein Lifestyle anpassen. Also ja, vielleicht muss man jetzt für gewisse Sachen mehr Zeit einplanen, vielleicht gehen gewisse Sachen nicht mehr oder mehr weniger Freude an dem oder mehr Freude an dem. Also das, so ein bisschen holistischer Ansatz auf das Ganze. Das andere wäre eine Hormonersatztherapie. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, vielleicht können wir ja noch drauf sprechen.
Da kommen wir jetzt gleich drauf, genau.
Und das Letzte wäre natürlich ein Gang in unsere sexologische Praxis. Also, dass man auch da schaut, hey, welche Ressourcen sind da noch vorhanden, sei es in der Solosexualität, in der Parsexualität und was kann man da womöglich eben noch ein bisschen tweaken, verändern, dass es wirklich möglichst lustvoll ist und erlebt wird.
Wundervoll. Und damit hat man eigentlich eine sehr komplementäre Geschichte. Also ich gebe vielleicht gerade nochmal 2-3 Details, weil ich ja den Vorteil hatte zu recherchieren. Du Arme, du musst das alles aus dem Stegreif bringen. Bei der Hormonersatztherapie geht es im Grunde darum, die Hormone wieder aus dem Keller zu holen. Also das, was der Körper natürlich machen würde, kann man mit bioidentischen Hormonen wieder ausgleichen, sodass einfach wieder eine gewisse Menge an Progesteron und Östrogen da ist, damit wir uns wohler fühlen, besser schlafen können, die Hitzewallungen aufhören, vielleicht auch die Gereiztheit runtergeht. Man kann tatsächlich auch mit niedrig dosierten Testosteron arbeiten. Da ist ganz, ganz wichtig, übrigens für die gesamte Hormonersatztherapie, dass das ärztlich gut begleitet wird. Und es ist auch so, dass nur weil man startet, Präparate zu nehmen, heißt es nicht, dass man sofort super eingestellt ist. Also auch da darf man ein bisschen Geduld mitbringen, bis es dann soweit ist und man sich rundum pudelwohl fühlt mit dem, was man einnimmt.
Mhm.
Dann Lebensstilveränderung hast du ja auch benannt. Da würde ich jetzt noch ergänzen, Ernährung, Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage es nur ungern für unsere Raucherinnen, nicht rauchen. Nämlich all das kann Einfluss haben, dass es einem weniger gut geht. Ja, und dann eben, wie von dir vorhin benannt, Produkte wie Östrogensalben, die man direkt auf die Haut aufträgt. Oder tatsächlich auch Vitamine oder Magnesium können Beschwerden lindern. Jetzt ist es ja so, dass diese Hormonersatztherapie immer noch einen recht üblen Ruf hat und es immer noch sehr viele Frauen gibt, die denken, das führt zu Krebs. Mache ich sicher nicht. Ich bin lieber im Suffer-Game. Was hast du dazu zu sagen? Magst du kurz vielleicht die Geschichte erzählen, was da mit dieser Studie damals war?
Das ist eine Studie, oder sogar mehrere gewesen, die anfangs 2000er Jahre publiziert wurden, von der Women's Health Initiative. Und die sind, soweit ich weiss, ist dort sogar irgendetwas schiefgegangen im Publishing Game. Also, dass die irgendwie nicht gegengecheckt wurden vorher, sondern direkt irgendwie an die Presse raus. Und dann ist das wie, einfach so in die Welt rausgedreht worden, hey, Frauen, die Hormonersatztherapie machen für die Wechseljahre, die bekommen mit grosser Wahrscheinlichkeit oder es geht der Wahrscheinlichkeit, dass sie an Krebs erkranken. Und zwar vor allem Brustkrebs, aber auch so Sachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Thrombosen. Und seither tut sich das sehr, sehr hartnäckig in unseren Köpfen und auch in, beim medizinischen Personal auch nach wie vor. So ist das nach wie vor etwas, was so verankert ist und was so viele Menschen Angst macht, dass sie dort lieber sagen, hey, nein, das Risiko will ich nicht eingehen. Deswegen, wie du gesagt hast, ich suffere mit Dürre. Aber soweit ich weiss, ist ja das alles widerlegt worden mittlerweile. Ja. Und ist das, man hat sogar positive Effekte festgestellt und.
Absolut. Absolut. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass man wegen dieser Hormonersatztherapie Krebs bekommt. Deshalb, falls euch das jetzt interessiert, sprecht doch bitte mit eurer Ärztin oder eurem Arzt darüber. Und wenn die nicht Bescheid wissen, dann dürft ihr denen freundlich sagen, dass sie ihre Hausaufgaben mal machen sollen.
Yes, yes. Und verweiset sie auf unseren Podcast.
Ich sehe schon unser E-Mail-Postfach.
How dare you?
Überschwemmt. Ihr zwei. Früchtchen.
Aber dann kannst ja du dann die ganze Studie ihnen zurückschicken, die das ja widerlegen.
Mache ich gerne.
Mic drop.
Mache ich gerne. An dieser Stelle ist mir jetzt noch wichtig zu sagen, wir sind studierte Sexologinnen und wir beziehen uns auf wissenschaftliche Fakten und publizierte Studien. Wir sind keine Ärztinnen mit medizinischer Ausbildung. Deshalb ist es wichtig, dass ihr mit dem entsprechenden Fachpersonal auch darüber spricht. Dann habe ich mir gedacht, zum Schluss die Kirsche auf unserem Törtchen.
Du hast mich schon bei diesem Bild.
Das Sahnehäubchen auf unserem Org-Köpfchen mit der Kirsche drauf. Jetzt gibt es ja viele Frauen, die mit irgendjemandem zusammen sind oder die Menschen in ihrem Umfeld haben. Welche konkreten Tipps hast du denn für unterstützende PartnerInnen oder Kinder oder FreundInnen oder Arbeitgeber für Frauen in den Wechseljahren? Was ist denn wichtig?
Also sicher schon mal den Podcast hören. weil ich glaube, sich da auch Wissen aneignen, hey, was passiert da bei meiner Mami oder bei meinem Grossi oder bei meiner Partnerin oder bei meiner Arbeitskollegin, was auch immer. Ich finde, dort sich Wissen anzueignen für all die Frauen, die man im eigenen Leben hat, die durch das gehen, finde ich schon mal zentral. Ich finde, es bräuchte auch viel mehr so Infoveranstaltungen. Ich habe auch mal gelesen, dass irgendwie sehr viele Frauen aus dem Berufsleben aussteigen, wegen der Wechseljahr, weil sie dort nicht die Unterstützung und den Rahmen bekommen, den sie bräuchten. Und deshalb die einzige Variante ist, hey, ich gehe. Also ich glaube, eben enttabuisieren, sich informieren, darüber reden und sagen, hey, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen? Und das so einfach anzunehmen als natürlichen Teil vom Leben und auch nicht ständig defizitär darauf zu schauen, ah, du bist jetzt so anders oder früher hast du dich viel mehr um mich gekümmert oder was auch immer, sondern auch sehen, jetzt zum Beispiel bei meiner Mami, du hast wie nochmal die Chance, dich ganz neu zu erfinden, zu emanzipieren, zu dir zu finden und dass das auch etwas sehr, sehr Schönes und Positives kann sein. Also auch so ein ressourcenorientierter Blick auf das Ganze. Das wäre so mein Plädoyer.
Und damit haben wir die Brücke geschlagen von deinem Anfangsbeitrag zu jetzt. Also ganz, ganz wichtig, Verständnis und Mitgefühl. Wenn ihr beteiligt, also wenn ihr Partner oder Kinder oder was auch immer seid, informiert euch, fragt auch, gibt es irgendwelche Aufgaben, die ihr übernehmen könnt, die jetzt die Frau nicht mehr übernehmen kann oder möchte? Welche neuen Möglichkeiten für Intimität gibt es denn? Schlafen? Vielleicht könnte man drüber nachdenken, brauchen wir neue Möglichkeiten, wo und wie wir schlafen? Vielleicht braucht es zwei verschiedene Betten oder zwei verschiedene Zimmer oder eine kleinere Matratze. Also all das kann ja die Beziehungsqualität massiv steigern und es ist eine Veränderung. Und ja, vielleicht klingt es im ersten Moment irritierend, was wir jetzt, wir sollen jetzt in zwei verschiedenen Zimmern schlafen. Aber vielleicht ist das ab und zu genau
was
die
es
Quelle
braucht,
ja. Der, ja, genau. Ja, und die lieben Männer will ich eigentlich auch nicht auslassen. So in meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass ja natürlich Männer auch hormonellen Veränderungen unterliegen, ja, weil der Testosteronspiegel genauso sinkt im Alter. Aber darüber spricht ja auch niemand.
Beziehungsweise ich finde, im Zusammenhang mit so der Andropause, wie man das ja nennt, wird sehr viel auch sich darüber lustig gemacht. Also Männer, die das erleben, die plötzlich merken, hey, okay, meine Libido geht zurück und ich fühle mich antriebslos oder zum Teil auch mit depressiven Verstimmungen kämpfen.
Genau.
Und dann verschiedene Strategien fahren, dem zu begegnen und das dann vielleicht auch mal der Kauf von einem Motorrad ist, dass das irgendwie so mega ins Lächerliche gezogen wird. Anstatt dass wir darüber reden, okay, was steckt dahinter irgendwie, was hast du gerade für ein emotionales Bedürfnis und lass uns mal über deine Psyche reden und wie du dich fühlst.
Ja, ja. Vielleicht sollten wir das auch mal in der Folge aufgreifen, weil das ist wirklich was, worüber kaum jemand spricht.
Nein, ich habe das kürzlich droppen, auch im Geschäft. dass ja Männer auch Wechseljahre haben und eben die anderen Posen.
Ja.
Und da haben mich so viele Männer mit offenem Mund angeschaut und gesagt, was? Ja,
du also lügst so viel doch.
Zum Thema. Du lügst doch, ich habe das nicht.
Verdrängung. Also, dann würde ich den Abschluss machen, wenn das für dich in Ordnung ist. Was nehmen wir denn heute mit? Also, die Wechseljahre sind eine ganz normale, aber sehr unterschätzte Lebensphase. Jede Frau erlebt sie anders und das ist okay. Wichtig ist, dass wir offen damit umgehen und unseren eigenen Weg finden. Also sprecht darüber mit FreundInnen, PartnerInnen, Kindern. Je mehr wir das Thema enttabuisieren, desto besser fühlen sich Frauen verstanden und unterstützt und dann auch mutig, Initiative zu ergreifen. Und falls ihr jetzt zuhört und euch fragt, bin ich vielleicht jetzt nicht schon zu spät dran, mich damit zu beschäftigen oder was zu verändern? Nein, nie. Wenn ihr mit eurem Sex- und Beziehungsleben zufrieden seid, wunderbar. Falls ihr aber Potenzial seht, dann nutzt doch die Gelegenheit. Redet mit euren Liebsten, informiert euch, probiert Neues aus oder kommt zu uns in sexologische Beratung, um euch begleiten zu lassen. Ich persönlich finde, wir alle haben hier einen riesigen Auftrag und Frauengesundheit sollte kein Tabuthema sein. Besonders nicht, wenn es um so lebensverändernde Phasen wie die Wechseljahre geht. Schreibt uns gerne eure Fragen und Themenwünsche. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch und dann hören wir doch mal von unserer kleinen Elbin, was wir denn das nächste Mal besprechen.
Es ist etwas, wo wir schon anteasert haben in der Folge 30. Und zwar Kinky Partys und sexpositive Partys. Ja. Mhm. Und das ist auch etwas, was sich jetzt mehrfach ist gewünscht wurde. Und da habe ich gedacht, können wir doch dem mal nachher.
Super.
Ab in den Club.
Das heißt, in 2 Wochen sehen wir uns mit unserem Kätzchenkostüm.
Ich lege mein Latexkleid an.
Super. Ich komme als Polarfuchs.
Okay, ja.
Ist auch ein Kink, mein Schatz.
Ja, absolut. Furries.
Danke, dass ihr dabei wart. Folgt doch gerne unserem Instagram-Account sexologie.podcast für mehr spannende Inhalte zu diesem und anderen Themen. Bei Fragen, Therapie und Unterstützung zu euren Sex- oder Beziehungsanliegen findet ihr uns unter zentrum-sexologie.ch. Bis bald, bleibt gesund und selbstbestimmt. In diesem Sinne, möge die Lust mit dir sein.